Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger und viel Sportpolitik. Zunächst aber zum Radsport zur 5. Etappe des Giro d'Italia. Nach der Bergetappe am Ätna mit dem Sieg des deutschen Lennart Kemner gestern ging es heute von Catania nach Messina wieder ins Flache. Holger Gerska.
Beiden Top-Favoriten Caleb Ewan aus Australien und Mark Cavendish fielen am einzigen ernsthaften Anstieg dieses Tages aussichtslos zurück. Der Brite hatte den ersten Massensprint dieses Giro am vergangenen Sonntag in Ungarn gewonnen. So setzte sich diesmal Arnaud Demare durch. Für den Franzosen war es der insgesamt 6. Etappensieg bei Italien-Rundfahrten. Phil Bauhaus, der beste deutsche Sprinter dieses Giro, kam gut über den Berg, ließ sich aber im Finale auf der rechten Straßenseite einbauen, sodass nur der 6. Platz heraussprang. Da war mehr drin. Völlig problemlos verteidigte der Spanier Juan Pedro López die Gesamtführung. Direkt hinter ihm mit 39 Sekunden Rückstand der Sieger der 4. Etappe, Lennart Kemner. Auch für den Bremer war es ein guter Tag, denn er verteidigte sein Bergtrikot erfolgreich.
In der Handball-Champions League standen die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Flensburg-Handewitt verlor gegen Barcelona 29:33 und Kiel holte bei Paris Saint-Germain ein 30:30. Vom Handball zum Fußball, da stellt die UEFA in Wien Weichen für die Zukunft. Die Champions-League-Reform ist beschlossen, bleibt aber umstritten. Das alles überschattende Thema aber war heute Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Frage, wie die UEFA mit dem russischen Fußballverband umgeht. Sarah Schwedmann.
Der Fußball ist zweifellos einer der Verlierer, da Spielern, Trainern und Fans, die mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben, deren Leidenschaft und Träume genommen werde, sagte Alexander Čeferin während des UEFA-Kongresses in Wien. Der Europäische Fußballverband ergreife beispiellose Maßnahmen und wolle seinen Beitrag gegen den Krieg und für Frieden leisten. Die UEFA hatte russische Clubs aus allen Wettbewerben ausgeschlossen, den russischen Verband aber nicht suspendiert, der mit einer Delegation in Wien vertreten war.
Die Sanktionen, die angemessen sind und vorgeschlagen wurden, sind veranlasst worden. Weitere Sanktionen sind nicht vorgeschlagen worden. Und mit diesen Sanktionen üben wir einen sehr, sehr großen Druck auf den russischen Fußball aus.
Eindeutige Aussagen zu weiteren Sanktionen wie den Ausschluss des russischen Verbandes vermied UEFA-Präsident Čeferin. Es sei verfrüht, darüber zu reden.
Ich möchte nichts ausschließen, aber auch nichts ankündigen für die nähere Zukunft. Unsere Sanktionen sind hart und das tut mir sehr leid für die Athleten, aber es gibt schlichtweg keine andere Möglichkeit.
Man könne nur hoffen, dass die Vernunft so schnell wie möglich siege, dass die Ordnung wiederhergestellt werde, so der UEFA-Präsident.
Viele Verbände und Clubs helfen der Ukraine, auch Borussia Mönchengladbach, das die Nationalmannschaft zu einem Benefizspiel zu Gast hatte. Die Ukrainer gewannen mit 2:1. Russlands Überfall und seine Angriffe auf zivile Ziele sind zweifellos eklatante Verstöße gegen internationales Recht und auch gegen Menschenrechte. Nicht immer sind derartige Verstöße so brutal und offensichtlich, aber sie finden auch im Sport statt, wie die Fußball-WM in Katar und die Spiele in Peking zeigen. Grund für einen Bundestagsausschuss, sich mit dem Thema Sport und Menschenrechte zu befassen. Benedikt Kaninski.
Das waren 2 Wochen Knast mit Freigang. Permanente Videoüberwachung. Und bis zum Erreichen meines Ziels, was in Regel die Wettkampfstätte war, hatte man bis zu 5, 6 Überprüfungen.
Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Behindertensportverbands, machte gleich zu Beginn der Sitzung klar, die Paralympics in China seien mit ihrer permanenten Überwachung und Einschränkung eine klare Verletzung der Menschenrechte gewesen. Und so könne es nicht weitergehen. Human Rights Watch-Direktor Wenzel Michalski war derselben Meinung, als er den Blick auf die Fußballweltmeisterschaft nach Katar richtete.
Dass die Verbände FIFA und IOC den eigenen Mitgliedern, eigenen Athletinnen und Athleten so etwas zumuten, ist doch eine unglaubliche Frechheit, es darf nie wieder passieren.
Ähnlich positionierten sich auch die anderen Sachverständigen bei der Anhörung des Menschenrechtsausschusses. Aber wie kann man die Menschenrechte auch im deutschen Sport schützen? Die Einrichtung von Meldestellen, diplomatische Bemühungen bei den großen Spitzensportverbänden und einen Menschenrechtskatalog auch für den kommunalen Sport waren nur einige der Vorschläge der Sachverständigen. Maximilian Klein von Athleten Deutschland fügte hinzu:
Die Athletinnen und Athleten selbst können sich äußern, niemand muss sich äußern, aber alle müssen das Recht haben, sich äußern zu können. Und zwar frei und ohne Angst und Sorge vor Repressalien.
Das gelte auch für Deutschland und mit der Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 könne man zeigen, dass sportliche Großveranstaltungen frei von Menschenrechtsverletzungen möglich sind. Die Verantwortung dafür liege nicht nur bei den Spitzensportverbänden, sondern auch bei der Politik, erklärte Wenzel Michalski.
Das ist die Aufgabe der Politik, hier auch beim Sport ranzugehen und zu sagen, die Vergabe der großen Sportveranstaltungen in Zukunft muss streng gebunden sein an Menschenrechte. Wir verlangen das von der Industrie, dann können wir es von euch auch verlangen.
Einen ersten Schritt scheint die Politik mit der Anhörung der Sachverständigen getan zu haben.
Benedikt Kaninski berichtete. Und wir bleiben im Bundestag. Dort ging es im Sportausschuss wieder einmal um die Spitzensportreform und das sogenannte Potenzialanalysesystem, kurz POTAS. Wolf-Sören Treusch.
Bei aller Kritik an den Bewertungsgrundlagen, POTAS ist und bleibt das Herzstück der Leistungssportreform in Deutschland, auch wenn die weiter auf sich warten lässt. Fraktionsübergreifend sind sich die Sportpolitikerinnen und Politiker einig, wie die Erfolgsaussichten einzelner Sportarten bewertet werden. Dafür biete das sogenannte Potenzialanalysesystem, kurz POTAS, reichlich Anschauungsmaterial. Jetzt müsse endlich die öffentliche Debatte forciert werden darüber, welchen Sport Deutschland wolle, sagt die Obfrau der SPD im Sportausschuss, Sabine Poschmann.
Wenn wir sagen, wir wollen mehr Erfolge auch durch Medaillen sehen, wie definieren wir das? Also wollen wir da an der Spitzengruppe anknüpfen, was ich glaube schwer möglich ist? Wollen wir unter die ersten 10? Wollen wir mehr in die Breite? Das ist nicht ausdiskutiert und nicht festgelegt und so lange ist natürlich auch schwierig, da eine Ableitung zu treffen.
Die Finanzmittel jedoch fließen seit diesem Jahr schon abhängig vom POTAS-Ranking. So bekommt der auf Platz 1 stehende Deutsche Leichtathletikverband 12% mehr Fördermittel als 2019. Der im Ranking unten rangierende Deutsche Basketballbund dagegen knapp 60% weniger. Tina Winkelmann von Bündnis 90 Die Grünen ist gespalten. Spitzensport ja. Aber sie plädiert auch für die Vielfalt im Sport.
Wir sind eine Sportnation. Wir haben wunderbare SportlerInnen. Wir haben hervorragende Sportstätten. Und wir möchten das auch der Welt zeigen. Und wenn wir den Breitensport vergessen, dann habe ich keinen Nachwuchs. Aber wenn ich die Spitze nicht habe, habe ich nicht das Idol. Ich habe nicht das Poster im Kinderzimmer. Und das brauche ich, um zu sagen, und ich mache das auch mal.
Klar ist auch, um wieder annähernd so erfolgreich zu sein wie beispielsweise 1992 bei den Sommerspielen in Barcelona, muss es jetzt schnell gehen. Damals gewann das deutsche Team 82 Medaillen. Urs Granacher, der die unabhängige POTAS-Kommission leitet, rechnet vor, wie wenige es bei den kommenden Sommerspielen sein könnten.
31 in Paris, 26 in Los Angeles und 20 in Brisbane. Das ist die Berechnung auf der Grundlage der Entwicklung seit 1992. Das bedeutet, wenn wir das vermeiden wollen, dann ist jetzt höchste Eisenbahn, etwas zu tun.
Das war allerdings auch schon vor der heutigen Anhörung im Sportausschuss klar.
Für den Kampf gegen Doping war die Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Viele Tests konnten nicht durchgeführt werden, weil Sportler und Kontrolleure nicht zueinander durften. Nun hat die Nationale Anti-Doping-Agentur eine Lösung. Sportler können Dopingkontrollen mit einer App, live von einem Kontrolleur beobachtet, zu Hause selbst machen. Peter Wosny hat's getestet.
Noch steckt sie in einem kleinen, versiegelten Karton. Den darf ich erst öffnen, wenn der Dopingkontrolleur mich anruft. Dann beginnt der Test auf Distanz. Ich sitze in Potsdam, NADA-Kontrolleur Stefan Trinks in Bonn.
Dieses kleine Gerät hier, das ist also das Blutabnahmegerät.
Ich klebe mir die kleine Plastikvorrichtung mit dem großen roten Knopf auf den Oberarm. Ich drücke den Knopf, spüre einen kleinen Pieks, mehr nicht. Das Testgerät bleibt die ganze Zeit in Sichtweite meiner Handykamera. Der Kontrolleur am anderen Ende schaut genau hin. Und er erkennt, wenn genügend Blut in die vier Kammern des Testgeräts geflossen ist. Die sind in etwa so groß wie ein Stecknadelkopf und doch dauert es 3 Minuten, bis sie voll sind. Den kleinen Behälter mit dem Blut muss ich dann in ein zweites Gerät einspannen, wo das Blut auf ein Spezialpapier übertragen und gespeichert wird.
Sie haben jetzt die Spots rausgestanzt in eine A- und eine B-Probenkammer.
Zum Schluss muss ich die Probe versiegeln, immer noch streng beobachtet von Stefan Trinks. Ich stecke sie in einen vorfrankierten Umschlag und die Probe geht nun per Post ins Labor. An dem Test auf Distanz forschen die Experten seit Jahren. In der Corona-Pandemie gelang der entscheidende Durchbruch für die Analyse minimaler Blutmengen, wie Hans Geier, der stellvertretende Leiter des Dopingkontrolllabors in Köln, bestätigt.
Wir haben jetzt die entsprechende Sensitivität und Spezifität der analytischen Geräte, die wir vorher nicht hatten. Es können Substanzen aus allen Substanzklassen der Verbotsliste der WADA nachgewiesen werden.
Das Verfahren ist vergleichsweise günstig und die Proben lassen sich leicht lagern. Ein Vorteil, auch wenn es darum geht, unbewusstes Doping aufzudecken. Denn mit dem Dried Blood Spot Test kann viel häufiger getestet und bei Auffälligkeiten nachkontrolliert werden, sagt die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann.
Das war Peter Wostny über die neuen Home-Doping-Tests der NADA. Und das war's vom Sport mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.